Breitband Topic.
Die Vorratsdatenspeicherung ist wieder auf dem Tisch. Mittlerweile übt die EU-Kommission Druck auf die Bundesregierung aus. Sie soll endlich ein Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen, so heißt es im Amtsdeutsch, durchsetzen. Ansonsten drohen Strafen. Beim ersten Anlauf hatten die Politiker mit ihrem Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung keinen Erfolg. 2008 trat es in Kraft, 2 Jahre später wurde es vom Bundesverfassungsgericht kassiert. Die Begründung damals?
Die Regelungen des Telekommunikationsgesetzes und der Strafprozessordnung über die sogenannte Vorratsdatenspeicherung verletzen das Grundrecht auf Schutz des Telekommunikationsgeheimnisses.
Moniert Hans-Jürgen Papier, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Nun soll die Bundesregierung einen zweiten Anlauf nehmen und die Vorratsdatenspeicherung in einem neuen Gesetz regeln.
Am 2. März 2010 scheint die Vorratsdatenspeicherung besiegt. Das unbeliebte Gesetz wird vom Bundesverfassungsgericht gekippt. Es verstößt gegen das Grundgesetz. 35.000 Deutsche hatten sich gegen die staatliche Schnüffelei juristisch gewehrt. Ein Kläger.
Das ist ja ein grandioses Urteil und das hat weitreichende Folgen für alle weiteren Datenspeicherungen und vor allen Dingen, es war Sternstunde für den Bürger und seinen Datenschutz.
Mit vorbeugender Sammelwut wollte sich der Staat schützen. Vor organisierter Kriminalität, Terrorismus und Kinderpornografie. Schleppnetzartig wurden sämtliche Telefon- und Internetverbindungen aller Bürger ohne Anlass protokolliert und 6 Monate gespeichert. Geodaten unserer 90 Millionen Handys verrieten Aufenthaltsorte. Freundlicherweise wurden die Kosten für diese Durchleuchtung auf die Kunden umgelegt. Dafür wusste der Überwachungsstaat, mit wem wir reden und wohin wir surfen. Für das Gericht blieben Fragen, so der Verfassungsrichter Jürgen Masing.
Der Einzelne weiß nicht, was welche staatliche Behörde über ihn weiß, weiß aber, dass die Behörde vieles, auch höchstpersönliches, über ihn wissen können.
Doch Karlsruhe stellt die pauschale Datensammelei an sich nicht in Frage, nur die intransparente Form. Das schlampige Gesetz müsse nachgebessert werden. Klare Regeln für Datensicherheit, Rechtsschutz und Transparenz sollen her. Zu früh gefreut? Die Vorratsdatenspeicherung ist, so scheint es, nicht totzukriegen. Als EU-Richtlinie muss sie zwangsläufig in nationale Gesetze gegossen werden. Der damalige Innenminister Thomas de Maizière.
Das Bundesverfassungsgericht hat Wege gewiesen, wie man verfassungskonform diese Vorratsdatenspeicherung umsetzen kann. Und ich muss darauf bestehen, dass dieser Weg jetzt auch begangen wird.
Tauschen wir also bald wieder Freiheit gegen vermeintliche Sicherheit?
Ein Bericht von Matthias Finger. Seit 2008 wird in Europa vielerorts gesammelt und gespeichert, wann, wo, wie und mit wem die Bürger kommunizieren. Und in dieser Woche erschien nun ein erster EU-Prüfbericht zur Vorratsdatenspeicherung in Europa. Der Fachjournalist Peter Welchering hat sich damit beschäftigt und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo, Herr Welchering.
Ja, hallo nach Berlin.
Der Bericht, der hält natürlich an der Vorratsdatenspeicherung fest und erklärt sie sogar für unverzichtbar. Er gesteht aber auch Fehler und Risiken bei der Vorratsdatenspeicherung ein. Das betonen besonders die Kritiker. Welche Fehler und Risiken sind das denn?
Ja, der Bericht selbst gesteht diese Risiken nur sehr, sehr anfänglich ein. Cecilia Malmström, die EU-Binnenkommissarin, hat die dann ein wenig erläutert und sie hat immerhin zugeben müssen, tatsächlich, es gibt nur ungenügende Standards zur Sicherung der Privatsphäre, wenn die Vorratsdaten EU-weit erhoben werden, weil viele Länder, alle 27 Mitgliedsländer, das eben ganz unterschiedlich machen, einige gar nicht machen, eine sehr weitreichend machen. Es gibt sehr unterschiedliche Standards, wer eigentlich zugreifen darf, bei einigen die Militärs, bei anderen die Nachrichtendienste, bei wiederum anderen nur die Sicherheitsbehörden. Die Voraussetzungen, unter denen zugegriffen werden können. In einigen Staaten reicht es beispielsweise vollkommen aus, dass etwa irgendein Behördenleiter sagt, wir wollen zugreifen, dann darf er das ohne richterliche Genehmigung. Und es reicht beispielsweise auch bei der Speicherdauer von 6 bis 24 Monaten. Also auch da ist es sehr unterschiedlich und einige Staaten löschen nach den 24 Monaten auch gar nicht mehr.
Sie haben es ja auch schon gerade angesprochen, diese staatliche Auswertung der Verbindungsdaten ist natürlich sehr stark unterschiedlich ausgeprägt in Europa. Sie schwankt ja auch so zwischen wenigen 100 Fällen im Jahr bis zu Hunderttausenden und insgesamt aber doch schon mit steigender Tendenz. Parallel dazu gab es auch eine Zunahme an Cyberkriminalität. Müsste die nicht eigentlich abnehmen, wenn man die Kommunikation überwacht? Wie lässt sich das erklären?
Ja, das müsste eigentlich die EU-Kommission erklären. Das tut sie bisher nicht. Also bisher fällt ein Zusammenhang auf. Und zwar der Zusammenhang, dass in Ländern mit sehr intensiver Auswertung der Internetverbindungsdaten, das ist bezogen auf den Berichtszeitraum 2008 der Evaluationsstudie, also dass in Ländern mit sehr intensiver Auswertung dieser Internetverbindungsdaten auch eine hohe Online-Kriminalität beobachtet werden konnte. Zwei Beispiele. Großbritannien, die haben 40.054 Fälle 2008 ausgewertet und gleichzeitig gab es einen Computervirus, Torpic, der die Kontendaten von Bankkunden vermehrt abgegriffen hat und auch Verbindungsdaten zugegriffen hat. Zweites Beispiel, Spanien. Etwas über 9.000 Fälle. Erschreckende Zunahme beim Diebstahl von Kreditkarteninformationen. Dieselbe Technik, die angewandt wurde, die auch wieder Verbindungsdaten und deren Besitz voraussetzt.
Ein Bericht des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages weist ja zudem auch darauf hin, dass die Aufklärungsquote, die ja immer wieder hervorgebracht wird bei der Vorratsdatenspeicherung, dass die eben nicht wirklich verbessert wird. Zu welchen Ergebnissen ist man da denn genau gekommen?
Ja, der Wissenschaftliche Dienst hat darauf hingewiesen, dass man eigentlich von einer Steigerung der Aufklärungsquote überhaupt nicht sprechen kann. Sie haben zugegeben, 2006, 2007 ist in Lettland tatsächlich dann die Aufklärungsquote angestiegen. Beispielsweise in Finnland ist sie dann aber 2009 gesunken von 61,5% auf 59,3%. Also irgendeine Auswirkung der Vorratsdatenspeicherung auf die Aufklärungsrate, die kann man wirklich nicht behaupten.
Mhm. Gleichzeitig gibt auch selbst die EU zu, dass das die Auswirkungen auf das Verhalten der Bürger noch weiter untersucht werden muss. Da ist man sich noch völlig unklar, was das auch für gesellschaftlichen Schaden vielleicht auswirken sich könnte auf die Gesellschaft, wenn Leute sich ständig überwacht fühlen. Was gibt's denn für Ergebnisse bisheriger Studien zu dem Thema?
Also sehr wenige, weil der Untersuchungszeitraum noch zu gering ist. Die Untersuchungen, die es gibt, die gehen davon aus, dass viele Menschen eine gewisse Unsicherheit zu kommunizieren entwickeln. Und insgesamt kann man bei den sehr aktiven Internetnutzern feststellen, dass die zunehmend Anonymisierungsserver einsetzen und Anonymisierungsnetzwerke, wie zum Beispiel Tor, und dass sie sehr viel stärker auf Verschlüsselung setzen. Und wer nicht auf Verschlüsselung setzt, der fühlt sich tatsächlich ein wenig stärker beobachtet.
Und trotzdem, also man muss sagen, man fühlt sich stärker beobachtet, die Aufklärungsquote ist auch nicht wirklich gegeben. Das heißt also, die Argumente scheinen ja zu überwiegen, dass Vorratsdatenspeicherung nicht wirklich was bringt. Aber warum hält denn die EU trotzdem so krampfhaft daran fest?
Ja, das habe ich auch mal in Brüssel und Straßburg mit mehreren EU-Politikern diskutiert und ich glaube, es gibt vier Gründe. Der eine Grund ist der eigentlich seltsame politische Glaubensgrundsatz. Wer sich einmal positioniert hat, der kann nur schwer von seiner Position zurück. Deshalb müssen wir da jetzt Augen zu und durch. Also Vorratsdatenspeicherung muss gemacht werden. Der zweite Punkt natürlich, die Nachrichtendienste üben Druck aus, die wollen die Verbindungsdaten haben. Dann hat sich bei den europäischen Sicherheitsbehörden so ein Grundsatz, den der frühere BKA-Präsident Horst Herold mal aufgebracht hat, eingestellt, nämlich, dass eigentlich doch es möglich sein müsste, dass aufgrund von ausreichender Datenbasis die Polizei vor dem Täter am Tatort sein müsse. Und das wollen viele Sicherheitsbehörden. Und hinter der Forderung nach der Vorratsdatenspeicherung, das muss man auch sehen, steht natürlich auch eine europäisch-amerikanische Sicherheitsindustrie, die an der Vorratsdatenspeicherung ganz gut verdient. Die verkaufen nämlich entsprechende Speichersysteme, Auswertungssoftware und Ähnliches.
Wie sieht das denn genau aus? Also wie kann man sich das vorstellen? Welche Vorteile sehen denn diese Nachrichtendienste aus einer EU-weiten Vorratsdatenspeicherung? Diese Entwicklungskosten, die Sie gerade schon angesprochen haben, also was genau sind da die Vorteile, die Sie sich versprechen?
Also Nachrichtendienste leben ja sehr stärker oder immer stärker, muss man sagen, weil sich sehr viel mehr ins Internet verlagert von heimlicher Online-Durchsuchung und von Man-in-the-Middle-Attacken. Dabei wird der Ermittlungsrechner zwischen Absender und Empfänger von Datenpäckchen geklemmt und dann kann man die Datenpäckchen, die darüber laufen, ausspionieren. Aber dazu muss man eben wissen, wer sind denn Absender und Empfänger und wo sitzen die? Und das bekommt man durch die Verbindungsdaten, wenn die schon mal gesammelt sind, gut heraus und man spart sehr viel Geld dabei. Also beispielsweise solche Verbindungsdaten für eine heimliche Online-Durchsuchung zu erheben oder so eine andere Man-in-the-Middle-Attacke auszuführen. Das kostet so ungefähr, sagt man in Geheimdienstkreisen, 30.000 Euro pro Fall, eben nur für die Verbindungsdaten. Und die kann man speichern, wenn man die Verbindungsdaten schon von den Sicherheitsbehörden hat.
Aber das wiederum birgt ja auch wiederum Risiken, oder?
Das birgt große Risiken, denn diese sicherheitsrelevanten Verbindungsdaten, die werden ja unter Umständen dann eben nicht nur von den Nachrichtendiensten verarbeitet, die werden unterhalb der Länder ausgetauscht und man weiß nicht so genau, was passiert denn eigentlich, was den Abfluss dieser Daten aus den Telekommunikationsunternehmen selbst angeht. Da sind Server, die alle speichern, die sind auch nicht hundertprozentig geschützt, denn einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Da gibt es Mitarbeiter, europaweit 2 Millionen bei den Telekommunikationsunternehmen, die darauf zugreifen können. Was machen die mit diesen Daten? Also da ist die Sicherheitsgefahr, dass diese Daten in fremde Hände geraten und damit Unfug getrieben werden kann, sehr, sehr groß.
Und gleichzeitig kostet es eine Menge Geld. Durch die Vorratsdatenspeicherung erhoffen Sie sich ein bisschen Geld zu sparen. Aber was für Summen sind das denn da, wenn man zum Beispiel so eine heimliche Online-Durchsuchung macht, ein Staat durchführt? Welche Summen sind das, von denen man da reden muss?
Ja, da gibt es ja unterschiedliche Angaben. Also Professor Hartmut Pohl von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, der hat mal ausgerechnet, so ungefähr 70.000 bis 90.000 Euro pro Fall. Das hat er in seinem Labor mal simuliert. Bundesnachrichtendienst intern, da geht man von ungefähr 80.000 pro Fall aus. Also das würde dem etwa entsprechen. Nur die Verfassungsschützer, die haben einen etwas anderen Budgetansatz, nachdem wir es so wissen. Die gehen momentan so von ungefähr 110.000 Euro pro Fall aus. Und da wären dann eben tatsächlich mit 30.000 Euro allein für die Verbindungsdaten schon ein ganz erklecklicher Teil der Gesamtsumme zu sparen.
Also Geld sparen kann man, aber besteht immer noch ein großes Risiko. Trotzdem soll sie kommen, die EU-weite Vorratsdatenspeicherung. Vielleicht zum Ende noch mal kurz, was glauben Sie, werden wir bald europaweit überwacht? Wie wird sich diese Politik durchsetzen?
Also nach meiner ganz persönlichen Meinung, sie wird kommen, sie wird ein wenig angepasst werden, es wird auf einige Kritikpunkte eingegangen werden und vor allen Dingen werden wir eine längere Diskussion über die Sicherheitsstandards haben. Da wird es auch Zugeständnisse der EU-Kommission geben, was die Speicherung angeht. Allerdings sehe ich im Augenblick nicht, dass so weitreichende Ansätze, wie sie etwa in Kanada verwirklicht wurden mit der FreeSpeak-Datenspeicherung und entsprechenden Absicherungen hier bei uns dann auch europaweit durchgesetzt würden. Dazu wird es wohl nicht reichen.
Vielen Dank, Peter Welchering. Brüssel hält also an der Vorratsdatenspeicherung fest, aber mit welchen Aussichten und welche Chancen hat der deutsche Quick-Freeze-Ansatz, also die vorübergehende Speicherung im konkreten Verdachtsfall? Dazu gleich mehr nach der Netzmusik. Und wir knüpfen nochmal am Thema Vorratsdatenspeicherung an. Die wird von der EU gefordert. In Deutschland musste sie ja nach einem BGH-Urteil aufgehoben werden. Unterschiedliche Auffassungen zur verdachtslosen Speicherung von Kommunikationsdaten gibt es aber nicht nur zwischen Deutschland und Europa, sondern auch innerhalb der Bundesregierung. Philipp Banse erklärt, welche Optionen die deutsche Politik hat und wie es weitergehen könnte mit der Vorratsdatenspeicherung in Deutschland und Europa.
Die EU will die umstrittene Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung also überarbeiten. Vielleicht sollen die Daten nicht mehr bis zu 2 Jahre gespeichert werden müssen. Vielleicht soll die Sicherheit der gespeicherten Daten verbessert werden. Die derzeit geltenden EU-Regeln zur Vorratsdatenspeicherung sind also mit Mängeln behaftet, gesteht auch die zuständige Kommissarin Cecilia Malmström. Dennoch müssten alle EU-Mitglieder diese mangelhafte Richtlinie umsetzen. Auch die 6 Staaten, die derzeit kein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung haben, darunter Deutschland.
Wir überprüfen die Richtlinie, sagt Malmström. Wir werden zuhören und verschiedene Ansichten berücksichtigen und Ende des Jahres Verbesserungsvorschläge vorlegen. Aber es kann Jahre dauern, bis Entscheidungen gefallen sind. Und bis dahin können wir keine Ausnahme machen von der Regel, Richtlinien müssen umgesetzt werden, und zwar von allen Mitgliedstaaten.
Die Frist zur Umsetzung der Richtlinie ist längst abgelaufen. Ländern, die kein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung verabschieden, drohen hohe Strafzahlungen. Und so gewinnt die Debatte in Deutschland an Schärfe. Die Union, allen voran Innenminister Hans-Peter Friedrich, will die geltende Richtlinie umsetzen. Der Innenminister fordert, dass die Daten ohne Verdacht für 6 Monate gespeichert werden. Begründung, Zitat, ohne Speicherung entsteht im Internet ein rechtsfreier Raum. Damit dürfte Friedrich in Brüssel gute Chancen haben. Denn wie auch immer die EU-Richtlinie in Zukunft verändert werden soll, Cecilia Malmström will auch weiterhin, dass Verbindungsdaten ohne Verdacht gespeichert werden. Genau das aber lehnen die deutschen Liberalen ab. Justizstaatssekretär Max Stadler, FDP.
Selbstverständlich brauchen Strafverfolgungsbehörden Daten, um Beweise zu erheben. Deswegen ist in einem bestimmten Umfang es gerechtfertigt, wenn Telefondaten gespeichert werden, aber nicht ohne Anlass.
Daher will die FDP die geltende EU-Richtlinie auf keinen Fall umsetzen, mögliche Strafzahlungen hin oder her. FDP-Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger setzt stattdessen auf das sogenannte Quick-Freeze-Plus-Verfahren. Dabei werden die meisten Verbindungsdaten nicht mehr ohne Verdacht gespeichert. Nur wenn ein Polizist einen konkreten Verdacht auf eine Straftat hat, soll er bei Providern und Telefonfirmen einen Sicherungsantrag stellen dürfen. Will der Ermittler dann auf die gespeicherten Daten zugreifen, muss er einen Richter fragen. Ohne Verdacht dagegen gespeichert werden soll, wer mit welcher IP im Internet unterwegs war. Speicherdauer 7 Tage. Viele Chancen dürfte die FDP-Alternative zur allgemeinen Vorratsdatenspeicherung in Brüssel jedoch nicht haben. Im jetzt vorgelegten Prüfbericht steht, die meisten Mitgliedstaaten seien nicht der Auffassung, dass die Speicherung auf Zuruf die Vorratsdatenspeicherung adäquat ersetzen könne. Kommissarin Malmström betonte denn auch mehrmals, trotz vieler Mängel sei die Vorratsdatenspeicherung ohne Verdacht
nach wie vor notwendig.
Overall, the information that we have received indicates that data retention is indeed a necessary measure.
Die FDP ist also eingekeilt zwischen Union und EU. Der Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses, Wolfgang Bosbach, CDU, erhöhte den politischen Druck, indem er sagte, die Untätigkeit des Bundesjustizministeriums ist am Rande der Strafvereitelung. Unterdessen hat Sabine Leuthaser-Schnarrenberger eine Kompromisslinie angedeutet. Bei der Reform der EU-Richtlinie müsse der Datenschutz gestärkt werden, sonst könne die Richtlinie nicht umgesetzt werden. Kritiker der flächendeckenden, anlasslosen Vorratsspeicherung hoffen jetzt auf den Europäischen Gerichtshof. Der wird voraussichtlich 2012 über die Gültigkeit der Richtlinie insgesamt entscheiden. Ausgang offen.